Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
You do your job. And sometimes you find the answers to questions that should never be asked. Or you find out what happens to people who ask them.
Hold it down, kitty cat.
Ein Privatdetektiv soll eigentlich nur die Affäre eines Mannes nachweisen, stößt dann aber auf eine viel größere Geschichte. Chinatown, das war eine Sensation, als der Film 1974 erschien. Ein Film noir, der in allen Belangen überzeugte. Und es hat auch mit dem Drehbuch von Robert Towne zu tun, der jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Über ihn sprechen wir in dieser Fazitsendung und damit herzlich willkommen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn es heute gelingt, Abschied zu üben. Mhm. Weil ich finde es richtig spannend jetzt mit so Jena verlassen und alles. Willst du mit mir Abschied üben?
Ja, voll gerne. Ja.
Okay.
In Jena verabschiedet sich das Kollektiv Wunderbaum mit einer letzten Inszenierung am Theaterhaus. Wir fragen, ob sie an den großen Erfolg der Hundekot-Attacke anschließen kann. Und dann gibt's noch eine neue Findungskommission für die Documenta in Kassel. Mehr dazu gleich. Vor 2 Jahren stritt die Kunstwelt über antisemitische Darstellungen bei der Documenta 15 und dieser Streit ging weit über die Zeit der Kunstausstellung hinaus. Wer war schuld an dem katastrophalen Verlauf? Wer übernahm Verantwortung? Wer hätte sie übernehmen müssen? Zwischenzeitlich stand die ganze Documenta zur Disposition und die Sache mit dem Antisemitismus ist ja nun auch nicht unkomplizierter geworden seit dem Beginn des Nahostkriegs im letzten Oktober. Immerhin ist jetzt eine neue Findungskommission berufen worden, die nun die Aufgabe hat, die nächsten Kuratierenden für 2027 zu finden. Dazu sagte der Documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann heute.
Ich glaube, dass es natürlich wichtig ist, dass in der aktuellen Situation wir eine Findungskommission zusammenstellen konnten, die aus sehr verantwortungsbewussten Persönlichkeiten besteht, die alle sehr genau wissen, in welcher Situation wir uns hier in Deutschland befinden, in welcher Situation sich die Documenta befindet.
Und um wen es sich handelt, das erfahren wir jetzt von meiner Kollegin Laura Helena Wurth. Hallo erstmal.
Hallo, guten Abend.
Wer ist denn jetzt in dieser Findungskommission und wie lässt sich das interpretieren?
Also da drin sind wirklich hochkarätige Leute, das stimmt schon, wenn die Documenta das so nennt. Da ist unter anderem eben Yilmaz Givior, den wir kennen, weil der im Museum Ludwig Direktor ist und der hat in der vergangenen Venedig Biennale den deutschen Pavillon mit Maria Eichhorn kuratiert. Dann ist dort Sergio Edelstein drin, ein freier Kurator, der auch schon mal den israelischen Pavillon, zweimal sogar den israelischen Pavillon auf der Venedig Biennale kuratiert hat und in Tel Aviv und Berlin lebt. Dann ist da drin Ngune Fall, eine französische Kulturwissenschaftlerin und Kulturmanagerin, die so ein großes Kulturevent in ganz Frankreich im letzten Jahr veranlasst hat und sich eben auch mit Restitution auskennt. Gridicia Gavewong, die leitet das Jim Thompson Art Center in Bangkok und hat auch zusammen die Bangkok Biennale mit Rikrit Theravanija geleitet. Und dann ist noch drin Mamikata Oka, die das Mori Art Center in Japan leitet und Jasmine Raymond, die gerade als Direktorin der Städelschule in Frankfurt zurückgetreten ist, aber langjährige Erfahrung als Kuratorin unter anderem am MoMA und am DIA Art Center in den USA zurückblicken kann.
Wenn es jetzt sich nicht um die hochkarätige Kunst handeln würde, würde ich sagen, ist ja eine bunte Truppe.
Auf jeden Fall. Also die bringen ganz unterschiedliche Hintergründe, ganz unterschiedliche Disziplinen, ganz unterschiedliche künstlerische Ausrichtungen, aber eben auch Erfahrungswerte mit. Also mit Sergio Edelstein hat man jemanden, der eben aus Israel ist. Man hat ganz verschiedene Perspektiven und eigentlich auch fast alle Kontinente untergebracht, bis auf Australien jetzt vielleicht. Dementsprechend glaube ich, ja, ist das eine ganz kluge Zusammenstellung, was sicherlich hilfreich wird, denn diese Leute wiederum laden ja Kuratoren und Kuratorinnen ein, sich mit einem Konzept zu bewerben. Das heißt, diese Leute sind dort berufen worden wegen ihres Netzwerkes und wegen den Leuten, die sie kennen und die sie einladen können und die sie auch wahrscheinlich werden überzeugen müssen, sich mit einem Konzept zu bewerben. Also es ist zu hoffen, dass diese 6 Leute Engelszungen haben, denke ich.
Ja, weil die nächste Documenta soll 2027 stattfinden. Also es sind noch 3 Jahre. Ist es nicht ein total enger Zeitplan bis zum Start, wenn jetzt erstmal Kuratoren und Kuratorinnen gesucht werden?
Also das ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man 2027 wird halten können für so eine große Ausstellung, wenn jetzt erstmal überhaupt jemand gefunden werden muss, der das noch kuratieren möchte, was ja bestimmt auch, wie gesagt, sicherlich nicht besonders einfach ist. Aber allein diese Findungskommission zusammenzustellen, war ja eben schon sehr, sehr schwierig. Die vorherige Findungskommission ist nach dem 7. Oktober geschlossen zurückgetreten, eben im Licht dieser ganzen Veranstaltungen und dieser ganzen Vorgänge, die dort stattgefunden haben mit der Antisemitismusklausel. Und so weiter. Und demnach, ja, wird das eine große Herausforderung und ist, glaube ich, mehr als sportlich zu sagen. Also man braucht ja jetzt auch erstmal Zeit, bis man überhaupt Leute anspricht, Leute einlädt, sich dann entscheidet. Und derjenige muss dann ja auch ein bisschen Luft haben, diese wirklich große, verantwortungsvolle und ehrlich gesagt auch extrem herausfordernde Aufgabe auf sich zu nehmen. Und natürlich guckt die ganze Welt hin und wird alles genau abprüfen. Das ist ein wahnsinniger Druck, der auf der Person, die das dann kuratieren wird oder dem Kollektiv liegt. Wird.
Ja, herausfordernd, vor allen Dingen eben auch nach dieser letzten Documenta-Ausgabe. Hat denn überhaupt jemand, ist natürlich auch eine spekulative Frage, noch Lust, diesen Job zu übernehmen, nach dem, was da passiert ist?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil man muss sich schon sagen, besonders spaßig ist das, glaube ich, nicht, besonders karrierefördernd wahrscheinlich auch nicht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine wahnsinnige Chance, die man jetzt auch wahrnehmen muss und kann. Aber man muss es sich auch trauen, weil natürlich auch die Öffentlichkeit, wie gesagt, ganz genau hinschauen wird, was da gezeigt wird, wie es gezeigt wird, von wem was gezeigt wird. Also da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein und jemand, der sich das zutraut, wird hoffentlich demnächst gefunden von diesen doch 6 klugen Leuten, die da, glaube ich, sehr gut gewappnet für sind, jemanden zu finden.
Wirklich wichtig ist ja am Ende wirklich die Documenta-Leitung. Jetzt hat man so lange gebraucht, um diese Kommission zu besetzen. Wurde das auch in Anbetracht des Zeitdrucks nicht ein bisschen zu hoch gehängt?
Das könnte man denken, gerade der Zeitdruck. Aber dabei ist es natürlich total wichtig, dass diese Leute eben ganz viele verschiedene Perspektiven mit einbringen, dass die ihre Hintergründe mit einbringen und dass die eben auch durch dieses Netzwerk die Möglichkeit haben, das ganz, ganz weit zu streuen. Also diese Frage, diese Suche, dass die sich eben nicht nur auf den europäischen Kontinent beschränkt oder nur auf einen westeuropäischen Bereich oder eben nur die USA oder so. Dementsprechend ist es, glaube ich, schon ziemlich wichtig, dass man sich da Zeit gelassen hat vielleicht auch erstmal nicht so viele Leute gefunden hat, man weiß es nicht. Also das ist schon klug, dass man das gemacht hat und ich denke einfach, dass demnächst da eine Verschiebung angekündigt werden wird, weil 2027, ja, das klingt sehr sportlich.
Meine Kollegin Laura Helena Wurth über die neue Findungskommission für die Documenta 16, die 2027 stattfinden soll und, ja, wie wir gehört haben, vielleicht dann doch etwas später startet. Dankeschön.
Gerne.
11-mal war der Hollywood-Streifen Chinatown in den 1970er Jahren für den Oscar nominiert, doch am Ende bekam er ihn nur für das Drehbuch. Die Geschichte über Los Angeles in den 1930er Jahren, die düsteren Seiten dieser Stadt, wurde zum Filmklassiker mit Faye Dunaway und Jack Nicholson in den Hauptrollen. Roman Polanski führte Regie und das Drehbuch, dieses Oscar-prämierte Drehbuch, das stammte von Robert Towne, über den nun zu reden ist, denn der Mann, der auch den ersten Mission Impossible Film schrieb, die Firma, der Himmel soll warten und viele mehr. Er ist jetzt im Alter von 89 Jahren gestorben. Johannes Betz ist am Telefon, selbst Drehbuchautor und stellvertretender Vorstand des Deutschen Drehbuchverbandes. Guten Abend, Herr Betz.
Ja, guten Abend, Frau Schwarz.
Zu Drehbuchschreibern haben wir heute ja ein anderes Verhältnis als damals in den 1970er Jahren. Die waren ja wohl mehr oder weniger unsichtbar, was sich offenbar auch mit Robert Towne geändert hat. Wie kam das?
Ja, wie das kam, das ist so die Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber ich glaube, das hat was mit dem New Hollywood zu tun. Das war einfach Ende der 60er Jahre, da hat der Realismus sozusagen in Hollywood Einzug gehalten und Robert Towne war einer der Ersten und auch dann einer der ganz Großen, die auf dieser Klaviatur gespielt haben. Und ja, diese Aufmerksamkeit für Drehbuchautoren, die hat er tatsächlich irgendwie mitgeschaffen, auf jeden Fall für eine ganze Ära lang. Das ist ein Name, der mir seit meiner frühesten Jugend irgendwie bekannt war.
Ja.
Als Filmfreak, als jugendlicher Filmfreak.
Was war die Stärke dieser Drehbücher von Robert Towne? Man denkt natürlich jetzt schnell an Dialoge, aber Drehbücher sind ja nicht ausschließlich Dialoge.
Ja, es ist wie gesagt ein Gefühl für eine Realität. Also was Towne ausgezeichnet hat, war auf jeden Fall in dieses New Hollywood, in diese raue Art, Filme zu machen, diese raue, realistische Art, eine Eleganz reinzubringen. Immer das Richtige zu machen, sozusagen, ganz im Dienst der zu erzählenden Geschichte. Und ich glaube, er stand auch für eine ganz bestimmte Sorte von Coolness, die jetzt so das Handwerk des Drehbuchschreibens in den Jahrzehnten danach eigentlich bis jetzt nachhaltig geprägt hat. Vielleicht auch nicht immer zum Guten, weil auch die uncoolen Autoren immer so cool in Szene schreiben wollten wie er, aber dabei natürlich auch oft verkrampften. Da wurde er dann von Tarantino abgelöst in den 90er Jahren. Mhm. Aber vorher wollte jeder so schreiben wie Robert Towne.
Wie hat er geschrieben, wenn Sie von Coolness sprechen?
Das ist immer schwer zu definieren. Es hat eben so irgendwie, Kino ist eben auch Magie und Drehbuchschreiben ist auch immer Magie, aber er stand sicherlich auch immer für so eine gewisse Ironie, eine vielleicht so eine leichte Distanz zu seinen Figuren. Also man muss ja jede Figur, die man schreibt, lieben. Ja, aber er stellte sich immer leicht neben sie, um sie vielleicht aus der Distanz wirken zu lassen und damit auch zuzulassen, dass böse Dinge mit ihnen geschehen oder dass sie vielleicht sogar böse Dinge tun, wie jetzt zum Beispiel Bonnie und Clyde, ja. Und einer von den Coen-Brüdern, der hat mal sinngemäß gesagt, natürlich musst du deine Figuren lieben, aber du darfst kein Mitleid mit ihnen haben. Das Gefühl des Mitleids ist dem Publikum vorbehalten. Und ich bin mir sicher, mit dem Satz hat er sich auch auf Robert Towne bezogen.
Bonnie und Clyde wird auch mit Robert Towne in Zusammenhang gebracht, wobei er da anscheinend so den zweiten Durchgang Korrektur geschrieben hat. Oder wie kann man das sagen?
Könnte man so sagen, die erste Fassung stammt ja von Robert Benton. Und ja, also das ist nun mal vielleicht im Drehbuchgeschäft auch üblich, dass ab und zu mal der frische Blick drauf fallen muss. Und ein Film macht man nie ohne die Regie, ohne die Produktion. Und da war Warren Beatty einfach der Mann, der am Hebel saß. Und der hat Robert Towne tatsächlich gebeten, das Drehbuch nochmal zu überarbeiten. Und das war eine ziemlich lange Zeit. Also Towne hat jede Szene nochmal umgeschrieben. Robert Benton war auch einer der ganz Großen des New Hollywood. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Film atmet auch so viel von ist eben dieser Robert Towne Coolness, dass man vielleicht sagen kann, dass er sogar das New Hollywood mit diesem Drehbuch mitbegründet hat.
Dieser Film Chinatown ist ja auch irgendwie eine Verneigung vor dem Film Noir, kann man sagen, oder?
Ja, sicher. Also, wie soll ich sagen, man landet nicht im Epizentrum des New Hollywood, wenn man nicht die Filme der Nouvelle Vague gesehen hat, von Truffaut, von Louis Malle, von Godard und auch vielleicht den nicht den italienischen Neorealismus, De Sica, Rossellini und so weiter. Ja. Towne war zutiefst von diesen europäischen Filmen geprägt, da bin ich mir ganz sicher, aber er spielte mit diesem Anspruch eben aus Amerika heraus das industrielle Hollywood und das hat dann eben solche wirklich immer noch großartigen Meisterwerke. Man kann den Film ja heute immer noch sehen und man ist völlig baff, ja, wie eben Chinatown erschaffen.
Ist es Ihr Lieblingsfilm?
Ja, einerseits Chinatown, aber auf der anderen Seite, was mich auch damals so als junger Erwachsener vielleicht in der Zeit, in der ich dann an die Filmakademie kam, auch wirklich stark mitgeprägt hat, das war der erste Mission Impossible Film und den hat er ja auch geschrieben. Er hat ja sozusagen damit eigentlich auch mitgebastelt an dieser Blockbuster-Strategie, die Hollywood heute noch beherrscht. Er hat also quasi zwei große Äras in Hollywood hat er quasi mitbegründet.
Und als Mensch war er ja gar nicht so derjenige, den man mit Hollywood, mit so einem Hollywood-Lifestyle verbindet. Zumindest das, was man über ihn liest, dass er nämlich ja doch eher so zurückgezogen auf dem Land gelebt hat und dort geschrieben hat.
Ja, ja, er war eher so ein zurückgezogener Typ, ein leiser Typ, der auch auf Drehbuchbesprechungen dann mal auch gar nichts gesagt hat und immer nur an seiner Pfeife genuckelt hat. Also Robert Towne war definitiv nicht Beverly Hills. Er war tatsächlich irgendwo seine eigene Klasse. Er hat tatsächlich auf einer Farm gelebt und hat einfach irgendwie dann doch sein eigenes Ding immer gemacht. Das gehört sicher zu seiner Persönlichkeit dazu. Ja.
Und sich auch mit Roman Polanski nicht besonders gut verstanden.
Ja, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass die beiden sich gehasst haben. Wie dann in einer quasi Nicht-Zusammenarbeit zwischen Regie und Drehbuch, ja, dann doch ein solches Meisterwerk, wo Regie und Drehbuch so ineinander greifen, wie sowas geschaffen werden kann. Ja, das sind die seltenen Momente und da reden wir wieder über Magie. Das ist Hollywood.
Johannes Betz, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Fazit.
Das Schicksal der Jesiden und Jesidinnen, die vom IS im Nordirak ermordet, verschleppt, versklavt oder auch vergewaltigt wurden, ist hierzulande kaum noch präsent. Bis heute leben Hunderttausende in Flüchtlingscamps weit von ihrer Heimat entfernt. Es leben aber auch 1000 jesidische Frauen und Kinder in Baden-Württemberg. Das Land war das erste, das sie nach Deutschland holte. Unter ihnen war auch Nadia Murad, inzwischen Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin. Sie hat heute in Stuttgart ein Mahnmal eingeweiht, das speziell diesen überlebenden Frauen des IS-Terrors gewidmet ist. Dabei war unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms.
So please, if you would like to unveil the statue.
Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ziehen gemeinsam das Tuch von der überlebensgroßen Bronzestatue. Eine Frauenskulptur wird sichtbar, aufrecht. Ein Kind auf dem Arm, ein anderes klammert sich an ihr Bein. In der linken Hand hält sie, wie Justitia, eine Schale. Mutterschaft und Gerechtigkeit heißt die Skulptur, gewidmet jesidischen Überlebenden des IS-Terrors. Viele dieser Frauen sind bei der Enthüllung in Stuttgart. Weinen um ihre getöteten Männer, Brüder, Söhne, die immer noch im Irak verschollenen Kinder. Nadia Murad setzt sich mit ihrer Initiative für sie ein und hat das Mahnmal mitgestaltet. Vorbild ist eine Frau aus Murads Dorf, Korcho, im Nordirak. Sie geriet in IS-Gefangenschaft, wurde mit ihrer Tochter vom IS versklavt.
It serves as a reminder of the harrowing experiences faced by Yazidi women and girls at the hands of ISIS. It also stands as a testament to the courage and resilience of survivors of conflict-related sexual violence.
So vielen sei sexuelle Gewalt angetan worden, auch ihr selbst. Und trotzdem hätten die Frauen Mut und Ausdauer bewiesen, auch um die IS-Männer und Frauen vor Gericht zu bringen. Wie die Frau, das Vorbild für die Bronzeskulptur, erzählt die Bildhauerin Rebecca Hawkins. Die Britin hat es geschaffen.
This piece was inspired by the first prosecution of ISIS in the world. It was the prosecution by a Yazidi on German soil, and it also celebrates the survivor's strength.
Die Jesidin aus Murads Dorf hatte ihre IS-Peiniger vor einem deutschen Gericht verklagt und das Gericht erkannte in seinem Urteil als erstes den Völkermord an den Jesiden an. Viele andere haben auch in den vergangenen Jahren immer wieder ihre Geschichten erzählt. Möglich auch, weil mehrere Bundesländer, später auch Kanada oder Frankreich, überlebende Jesidinnen aus den Flüchtlingscamps geholt haben. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte damals den Anfang gemacht.
Nach den damaligen Berichten über die IS-Gräueltaten war für mich klar, dass wir da als Landesregierung unbedingt helfen müssen. Über 1000 Frauen und Kinder konnten wir so zu uns nach Baden-Württemberg holen.
Viele leben hier 9 Jahre später integriert, sagt Nadia Murad. Baden-Württemberg sei ihr Zuhause, vor allem für die Kinder von damals.
Many of the survivors, especially the young ones, have integrated. And now they call this state, this country, their home.
Die 31-Jährige lebt als Aktivistin zwischen Deutschland, den USA und dem Irak. Zusammen mit der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney setzt sie sich dafür ein, dass IS-Leute zur Verantwortung gezogen werden für ihre Taten, auch wenn es nur mühsam voranginge.
In recent years we have seen small progress in holding perpetrators accountable, particularly in Germany, through the tireless efforts of survivors and legal teams, including those led by my friend and lawyer Amal Clooney.
Diese Verurteilungen sind ein wichtiger Schritt in Richtung Gerechtigkeit. Damit wird klar, wer solche Gräueltaten begeht, wird dafür zur Verantwortung gezogen. Aber eine Handvoll Verurteilungen sind nicht genug, wenn man sieht, wie viele Verbrechen und Gewalt den Jesiden 2014 durch den IS angetan worden ist. Noch immer leben auch Hunderttausende Jesidinnen und Jesiden in Flüchtlingslagern im Irak. Eigentlich wollte Baden-Württemberg weitere Angehörige von dort nachholen.
Das damalige Sonderkontingent blieb aber in einem Punkt schmerzlich unvollendet, nämlich da, wo engste Angehörige der aufgenommen aus rechtlichen Gründen nicht nachgeholt werden konnten.
Baden-Württembergs Regierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag vor 3 Jahren auch ein zweites Sonderkontingent angekündigt. Bisher scheitert beides am politischen Willen. Der Ampelregierung in Berlin und auch beim Koalitionspartner CDU im eigenen Land. Stattdessen haben in der Bundesrepublik zuletzt Abschiebungen von Jesiden Schlagzeilen gemacht. Sie sei darüber sehr irritiert, so Murat am Rande der Veranstaltung, weil doch Deutschland erst im vergangenen Jahr den Völkermord an den Jesiden anerkannt habe.
I think we are confused, to be honest, because Germany just recognized the Yazidi genocide last year and Germany has not.
Deutschland hat nicht genug in der Sindschar-Region getan, damit die Menschen wieder nach Hause können. Wer abgeschoben wurde, kommt nicht in Häuser zurück, sondern in Flüchtlingscamps.
They are sent back to camps.
Die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murat eilte bei der Einweihung eines Mahnmals für jesidische Frauen in Stuttgart.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Christian Riedel.
Die historische Karlsburg in der Kurstadt Bad Ems in Rheinland-Pfalz ist durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Rund 200 Feuerwehrleute waren den ganzen Tag über mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es sei mit einem beträchtlichen Schaden zu rechnen, sagte ein Sprecher. Betroffen seien vor allem der Dachstuhl und die darunterliegenden Etagen. Die Brandursache ist unklar, verletzt wurde niemand. Das historische Gebäude aus dem 17. Jahrhundert wird im Moment zu einem Hotel umgebaut und sollte eigentlich dieses Jahr öffnen. Es befindet sich in der UNESCO-Welterbezone der Kurstadt an der Lahn. Die Münchner Philharmoniker haben einen neuen Intendanten gefunden. Florian Wiegand, zurzeit Konzertchef der Salzburger Festspiele, wechselt nach Bayern. Mit Wiegand gewinne das Orchester einen Intendanten, der die Bandbreite zwischen dem Publikum zu Hause und dem internationalen Medien- und Tourneegeschäft bestens bespielen könne, sagte Münchens Oberbürgermeister Reiter. Der 50-Jährige wird im September 2025 seinen neuen Posten antreten. Ein Jahr später folgt dann der designierte Chefdirigent Lahavschani. Nachdem vor gut einer Woche die Ballettdirektorin des Mecklenburgischen Staatstheaters Xenia Wiest gehen musste, hat das Haus in Schwerin nun einen Nachfolger präsentiert. Jonathan dos Santos wird die Aufgabe kommissarisch übernehmen. Generalintendant Hans-Georg Wegner sagte im Norddeutschen Rundfunk:
Er hat hier sehr profilierte, schöne Choreografien gemacht und deswegen freue ich mich, dass wir ihn jetzt hier mit im Boot haben. Kommissarisch heißt erstmal für 2 Spielzeiten.
Die Trennung von Xenia Wies, die künstlerisch als erfolgreich galt, hatte das Theater mit Verstößen gegen ihren Arbeitsvertrag und gegen für alle Mitarbeitende gültige Normen begründet. Der Street-Art-Künstler Banksy streitet sich mit dem britischen Innenminister Cleverley über eine Kunstaktion auf dem Musikfestival in Glastonbury. Banksy, dessen Identität unbekannt ist, hatte am Freitag ein Schlauchboot mit Puppen in orangefarbenen Schwimmwesten in die Menge hieven lassen. Cleverley nannte die Aktion widerwärtig und inakzeptabel. Sie trivialisiere die Überfahrt von Migranten mit kleinen Booten. Jetzt nannte Banksy auf seinem offiziellen Instagram-Account die Kritik des konservativen Politikers ein bisschen übertrieben. Der aus Bristol stammende Künstler betonte, das von ihm finanzierte Rettungsschiff MV Louis Michel habe in der Nacht zum Montag 17 unbegleitete Minderjährige aus dem Mittelmeer gerettet. Als Strafe hätten die italienischen Behörden es festgesetzt. Das erscheine ihm widerwärtig und inakzeptabel.
Die Kulturnachrichten waren das von Christian Riedel. Filme der Woche hier bei Fazit, und da startet morgen in den Kinos unter anderem der neue Film von Yorgos Lanthimos, also dem Regisseur, der mit Poor Things so große Erfolge gefeiert hat. Kinds of Kindness heißt das neue Werk, auch wieder mit Emma Stone und Willem Dafoe. In Cannes hat es bei den Festspielen nicht nur für Begeisterung, sondern auch für Irritationen gesorgt. Anke Liebicke, das übergeordnete Thema scheint Liebe und ja zwischenmenschliche Beziehungen zu sein. Wie ist es dir denn ergangen in dem neuen Lanthimos?
Naja, ich war schon so ein bisschen irritiert, weil Poor Things hatte ja sowas Mitreißendes, war großes Kino, eine abgefahrene feministische Kinofantasie. Und dieser Film ist so sehr kühl und kalt, und das fängt auch schon bei der Optik an und die Schauplätze sind so unbehauste US-Städte, Parkplätze, Motels und der Film besteht aus 3 Episoden, die unabhängig voneinander funktionieren und wie stets geht es bei diesem Regisseur um ins Absurde übersteigerte Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse und wie immer sind die Figuren bei Lanzimos auch hier so, sie wirken wie fremdbestimmt, wie Marionetten und man fragt sich, ja an welchen Fäden hängen sie eigentlich? Also da ist zum Beispiel der Angestellte Robert aus der ersten Episode, der von seinem Chef alles vorgeschrieben bekommt, die Kleidung, wann er Sex mit seiner Frau zu haben hat und sogar sein Gewicht.
Wir hatten das Thema doch schon. Du musst ein paar Pfund zulegen, das habe ich dir letztes Mal gesagt.
Aber das habe ich.
Das hast du ganz sicher nicht. Du bist sogar noch dünner. Wir müssen uns deinen wöchentlichen Ernährungsplan nochmal ansehen.
Ja, und da kommen natürlich unheimlich viele Fragen auf. Also warum ordnet sich ein Mensch seinem Chef unter? Und warum fühlt sich der Chef dazu genötigt, seinen Angestellten zu quälen? Also dieser Angestellte muss immer brutalere Dinge tun. Und überhaupt geht es auch in den anderen Episoden immer um schreckliche Dinge, die Menschen sich einander antun. Also es geht zum Beispiel um Sektenanhänger, die einen Heilsbringer suchen und die dafür quasi über Leichen gehen. Dann geht es um eine verschollene Meeresbiologin, die plötzlich wieder da ist und ihr Ehemann glaubt, das ist aber eine völlig andere Frau. Also man weiß nie so genau, was vor sich geht. Man sieht aber, dass die Menschen es nicht gut miteinander meinen.
Und was du sagst, erinnert natürlich sofort auch wieder an Poor Things, an diese Versuchsanordnung und auch da an eine Abhängigkeit, aus der sich die Frau ja dann befreit hat. Also ist es, kann man sagen, auch wieder so ein Experimentieren mit Versuchsanordnungen?
Ja, das würde ich auf alle Fälle wieder sagen. Also es ist ein typischer Lanzimos und ich finde, hier führt er uns Menschen aber allzu sehr manchmal vor. Also gerade in der 2. Episode gibt es doch ziemlich heftige, brutale und blutige Einlagen, die mehr Effekt sind, als dass sie was erzählen. Aber dennoch ist dieser Film wieder so gut gefilmt. Also es gibt so tiefen, scharfe Bilder, von denen ein ganz seltsamer Sog ausgeht und man guckt immer wieder in die menschlichen Abgründe und die Schauspieler sind wie immer bei Lanzimos wieder richtig spielfreudig und sie bringen Leben in diese Versuchsanordnung. Also Willem Dafoe, Emma Stone und Jesse Plemons schlüpfen immer wieder in neue Rollen und als Sektenfanatikerin ist Emma Stone wirklich die Gemeinheit in Person und Willem Dafoe als Chef hat so eine faszinierende Mischung aus Herrschsucht und Verklemmtheit und Jesse Plemons, der ja übrigens in Cannes den Preis als bester Darsteller gewonnen hat. Der sieht immer so harmlos aus, aber ist dann doch sehr, sehr perfide. Also man muss sagen, das ist ein Film, der lange nacharbeitet, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht und man fragt sich wirklich, warum wir Menschen uns das Zusammenleben und das Leben eigentlich so schwer miteinander machen.
Tja, kann man sich fragen. Kinds of Kindness von Yorgos Lanthimos ab morgen in den Kinos, genauso wie der Film Kein Wort. Einmal mehr geht es da ums Dirigieren. Das hatten wir in letzter Zeit ja auch wirklich öfters. Cate Blanchett in Tar, Lars Eidinger in Sterben und dann gab es ja auch noch einen Dokumentarfilm über Johanna Malwitz, Momentum. Anke Lewicke, jetzt also Kein Wort von Hannah Slack mit Maren Eggert in der Hauptrolle, einer Dirigentin. Was ist das für eine Frau?
Ja, es ist eine Frau, die sehr selbstbeherrscht ist. Und wenn sie an ihrem Pult steht, sieht man so richtig, wie ein Ruck durch ihren Körper geht und ihre Spannung überträgt sich dann auf das Orchester, also sie gibt den Ton an, aber in den eigenen 4 Wänden verwandelt sich diese Spannung dann regelrecht in eine Anspannung. Ständig schaut sie auf ihr Handy oder auf ihre Hände, die immer mehr zittern, weil sie sind ja auch ihr Werkzeug als Dirigentin. Und diese Nina ist alleinerziehende Mutter und in ein paar Szenen bekommen wir schon mit, dass das Verhältnis mit ihrem halbwüchsigen Sohn nicht besonders gut ist, dass sie diesen eigentlich ständig übersieht, also sie bringt ihn zur Schule und Lars will dann aber einfach nicht aussteigen aus dem Auto.
Lars, ich habe keine Zeit.
Julian, ich bin auf dem Weg.
Wir müssen heute früher da sein.
Ich weiß.
Beeil dich.
Lars, 10 Tage noch. Wir schaffen das.
Ja, und das Verhalten von Lars wird immer aggressiver. Dann wird eine Mitschülerin von ihm tot aufgefunden. Er selbst hat einen Unfall in der Schule und das ist wie so ein Weckruf für Nina. Und wie wir gerade gehört haben, in 10 Tagen hat sie ihr großes Konzert und dennoch beschließt sie, mit Lars auf eine Insel zu fahren, auf der sie früher immer Urlaub gemacht haben. Und hier nehmen aber die Spannungen zu. Der Junge zieht sich immer mehr zurück und Nina fragt sich, ob er vielleicht irgendetwas mit dem Tod dieser Mitschülerin zu tun hat.
Also ist das letztendlich eine Mutter-Sohn-Geschichte?
Ja, es ist eine Mutter-Sohn-Geschichte, ein Drama. Es ist natürlich auch das Drama einer Frau, die zerrissen ist zwischen ihrer Musik und ihrem Sohn, die sich nicht entscheiden kann, die immer Angst hat, dass sie was Falsches macht. Und in manchen Stellen ist der Film vielleicht auch ein bisschen überkonstruiert. Also sie soll Mahlers 5. Sinfonie dirigieren und das ist eine Musik, die sie nicht loslässt, die sie auch auf der Insel regelrecht verfolgt. Und bei Mahler geht es ja auch immer wieder um die Verarbeitung des Todes seiner Kinder in seiner Musik. Also das schwingt dann alles so mit. Aber ich muss sagen, es gibt dann ganz tolle Momente, weil sowohl der Junge als auch Maren Eggert das sehr, sehr gut spielen, dieses Drama. Auf der Insel ist es dann stürmisch und grau und regnerisch. Das passt gut zu dieser Beziehung. Und es wird immer mehr klarer, wenn die beiden ihre Trauer miteinander teilen können, dann könnte auch was passieren. Und das ist dann sehr überraschend, wie der Film das zeigt. Und deshalb bleibt man auch dabei.
Kein Wort, der Film von Hanna Slack über eine Dirigentin, gespielt von Maren Eggert. Dieser Film startet morgen in den Kinos, ebenso Kinds of Kindness von Yorgos Lanthimos, über den wir ja auch gerade gesprochen haben. Vielen Dank, Anke Lewicke.
Tschüss.
Das Theaterhaus ist für Jena wirklich unverzichtbar.
Was uns verbindet, ist diese Liebe für Stückentwicklung.
Ein freier Ort, an dem wir frei waren, auch kein Schiller zu spielen.
Es ist ein Haus, das sehr stark auch angedockt ist an der Soziokultur.
Es ist sehr vielfältig, sehr bunt und auch immer wieder offen für Experimente.
Es ist richtig für diese Stadt, dass es so einen Wechsel gibt. Und gleichzeitig brecht es einem im Herz, oder?
Ja, und jetzt ist es soweit mit dem Wechsel. In Jena heißt es Abschied nehmen von einer Theatertruppe, die in den letzten Jahren ziemlich viel bewegt hat, vor allem mit dem Coup, die sogenannte Hundekot-Attacke auf die Bühne zu bringen. Das Stück war ja dann auch beim diesjährigen Theatertreffen eingeladen. Heute Abend feierte die letzte Inszenierung des niederländischen Kollektivs Wunderbaum mit Lissy Timmers Premiere. Carol Shakespeare in Jena heißt das Stück. Und unsere Kritikerin Katrin Ullmann kann uns jetzt mal sagen, worum es geht. Hallo Katrin.
Hallo Marietta.
Wer ist Carol?
Ja, also mit Carol ist die Übersetzerin und Schriftstellerin Caroline Schlegel-Schelling gemeint, die nämlich 1796 ihren Jugendfreund August Wilhelm Schlegel, diesen berühmten Shakespeare-Übersetzer, heiratete. Und der zog im selben Jahr nach Jena und wird dort eben, oder die beiden werden so zum Zentrum dieser jungen progressiven literarischen Bewegung, nämlich der Jener Frühromantik. Und diese Caroline Schlegel ist eben mittendrin. War wohl eine sehr beeindruckende, sehr kluge Frau. Es gibt so, das wird auch im Stück zitiert, ein Zitat von Wilhelm von Humboldt, der über sie sagte: Ihr Verstand ist so messerscharf, ich würde einen Wettstreit des Geistes um jeden Preis mit ihr vermeiden. Also sie ist die Muse verschiedener Dichter und Denker jener Zeit und so der Mittelpunkt des frühromantischen Jenaer Kreises. Und übersetzt eben auch gemeinsam mit ihrem Mann Shakespeare.
Also eine Figur, eine Frau, die im Vergleich zu dem männlichen Umfeld natürlich eher unbekannt geblieben ist. Das scheint also ein Stück zu sein, das ganz eng mit dieser Stadt Jena verknüpft ist, über die historische Figur Caroline Schlegel. Wie wird diese Geschichte denn erzählt?
Ja, das hast du schon richtig gesagt, das ist sehr eng mit der Stadt verknüpft. Es wird immer wieder auf Schillers Gartenhaus verwiesen. Also es ist ja diese Open-Air-Bühne, auf der es spielt, die ist vor dem Theaterhaus angesiedelt. Und da wird immer so in die Stadt hinein gestikuliert, ne? Auf diesem Platz, hier war die Stadtmauer und da war Schillers Gartenhaus. Also es ist in dem Sinne kein Biopic, sondern es ist wirklich so assoziative Szenen, die rund um diesen Jenaer Kreis erzählt werden. Und die SpielerInnen rocken sich dann auch mal durch Shakespeare und sie spielen ganz große Goethe-Ehrfurchten, rezitieren Novalis, springen in die Rollen rein und raus. Der Abend ist sehr, sehr musikalisch. Es gibt auch eine Liveband und ist voller großer Gefühle und ist sehr flapsig, klug und auch sehr witzig. Das kann man vielleicht mal, kriegt man einen guten Eindruck hier bei dem Ausschnitt.
Und da
bekommst du dein eigenes Zimmer.
Ah, ja, ja, ja.
Mit Türen kann man's.
Und da hinten, da machen wir eine schöne Kommode hin.
Und hier dachte ich, können wir so Salons veranstalten. Und die ganze Stadt kommt zu Besuch.
Das Klavier war ziemlich teuer.
Nur Wales spielt ein Klavier. Wales? Friedrich. Hardberg.
Und im ersten Stock, da machen wir dann unser Schlafzimmer.
Dann wohne ich im dritten Stock. Da habe ich einen guten Ausblick über den Marktplatz. Das ist schön hell, kann ich beschreiben.
Ja, klingt sehr stimmungsvoll, sehr emotional. Jetzt denkt man bei Shakespeare natürlich auch schnell an den Sommernachtstraum, bei Sommertheater natürlich auch an gute Unterhaltung, so wie sich's eben anhört. Hat der Abend auch Doppelbödiges?
Ja, der hat schon auch Doppelbödiges. Also er ist tatsächlich mehr auf Unterhaltung gebaut und auf Effekte. Wie ich schon sagte, wird auch viel gesungen und die Musik wird sehr stark eingesetzt. Und sie reenacten dann auch tatsächlich noch einmal Romeo und Julia mit großen Albernheiten. Goethe, also ein Schauspieler spielt Goethe, der spricht dann ganz ehrfürchtig die Zeilen aus dem Erlkönig. Also da wird schon sehr viel Quatsch und Spaß gemacht, aber es ist eine große Lust. Also so viel Doppelbödigkeit ist da jetzt gar nicht so versteckt, aber sehr große, sehr gute Unterhaltung.
Katrin, du selbst hast für die Theatertreffen-Jury diese Jenaer Hunde-Kot-Attacke ja überhaupt ins Spiel gebracht. Kann die neue, diese letzte Inszenierung, über die wir jetzt sprechen, vom Kollektiv Wunderbaum in Jena an diesen Hit anschließen?
Naja, also was den Humor und die Selbstironie angeht, ganz bestimmt. Aber der Abend hat ja ein ganz anderes Anliegen. Carol, Shakespeare in Jena ist ja eher wirklich eine Reminiszenz an den Ort und ist auch wirklich ein erklärtes Abschiedsstück und da auch nochmal eine ganz, ganz große Liebeserklärung an die Stadt, in der die SpielerInnen ja jetzt 6 Jahre verbracht haben. Und es gibt am Schluss wirklich nochmal eine ganz berührende Gänsehautszene, wo sie dann nochmal ein Lied singen, So Long, und nochmal ins Publikum rufen, wir werden euch richtig krass vermissen und wenn wir uns jemals wiedersehen. Das ist schon mit großem Gefühl und großem Pathos, aber mit einer großen Liebe auch für diese Stadt erzählt.
Und jetzt kommt natürlich die Frage, was bleibt von diesem Kollektiv Wunderbaum in Jena und was kommt danach, nach diesen 7 Jahren?
Na, es waren 6 Jahre und es kommt ja eine neue Kollektivleitung jetzt. Und ich glaube, was schon bleibt, ist, dass so ein Theater, wenn es in die Stadt hineinragt und wenn es sich der Stadtgesellschaft öffnet, und das haben die, glaube ich, sehr stark gemacht, ist so mein Eindruck, dass sie dann sehr viele ZuschauerInnen gewinnen können, dass sie die Herzen auch gewinnen können. Das hat man ja an dem Abend deutlich gemerkt. Das Publikum war sehr gemischt. Es gab zwischendurch Szenenapplaus. Da war eine große Liebe für die SpielerInnen. Ich glaube, da wird eine große Wehmut vielleicht erstmal bleiben, aber auch eine große Begeisterung fürs Theater. Zumindest habe ich es heute Abend so erlebt.
Unsere Theaterkritikerin Katrin Ullmann über Carol Shakespeare in Jena, die letzte Inszenierung des Kollektivs Wunderbaum mit Lissy Timmers. Weitere Vorstellungen auf dem Theatervorplatz morgen und übermorgen. Und am Samstag ist dann große Abschiedsparty. Katrin Ullmann, vielen Dank.
Gerne.
Und wer jetzt noch mal Lust bekommen hat, mehr über die Jenaer Truppe zu erfahren, die jetzt dort aufhört, kann sich einfach die entsprechende Folge 67 unseres Theaterpodcasts anhören. Ende März erschienen, finden Sie in den üblichen Podcatchern. Wir kommen zur Kulturpresseschau. Hier bei Fazit heute hat Klaus Pukatzki in die Feuilletons von morgen Donnerstag, den 4. Juli, geschaut.
Das Spannendste ist beim Fußball ja immer, wenn die Kleinen gegen die Großen gewinnen, lesen wir in der Tageszeitung Taz. Das zeigt sich im Sport immer wieder, dass etwas Unmögliches möglich ist, sagt im Interview die frühere Bundesliga-Fußballspielerin Tanja Walter-Ahrens. Das ist auch, was Fußball so beliebt macht. Und jetzt mit der Europameisterschaft zum wichtigsten Kulturereignis dieser Wochen. Fußball als Kultur? Aber sicher. Schon in der griechischen Antike gehörte der Sport zum kulturellen Leben. Wie viele schöne Männerkörper sind uns davon erhalten geblieben? Thessaloniki ist Gastgeberin der Europride, jener die Diversität feiernden Parade, die jedes Jahr in einer anderen Metropole stattfindet, weist uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf schwules Leben im heutigen Griechenland hin. Diese hier ist besonders, schildert Angelika Overath ihre Erlebnisse in Thessaloniki. Sie erstreckt sich über 9 Tage und findet an den unterschiedlichsten Orten statt. Neben einer Menschenrechtskonferenz gibt es Ausstellungen, Filmvorführungen, Buchpräsentationen und Konzerte, die in nächtliche Partys übergehen. Das alles endete am letzten Samstag. Sex passt gut zu allem, steht in der Süddeutschen Zeitung. Literatur, Musik, ganz egal. Den Sport bitte nicht vergessen. Wir sind nun mal sexuelle Geschöpfe. Es verbindet uns miteinander. Das meint im Interview der amerikanische Filmregisseur Richard Linklater. Und ein US-Bürger muss natürlich in diesen Tagen auch die Frage beantworten, die uns allen auf der Seele liegt. Glauben Sie, Donald Trump wird nochmal Präsident? Antwort: Anders als 2016 sind wir diesmal schlau genug zu sagen, vielleicht. Zumindest sind jetzt alle alarmiert. Aber er ist halt eine Art Naturgewalt, wie eine Schlechtwetterfront, die über einen hereinzieht. Und mit Sicherheit der schlimmste Mensch, der je in eine so mächtige Position gekommen ist. Der Betrüger, der Präsident wurde. Wie im Film. Die Frage ist nur, ist es eine Komödie oder eine Tragödie? Wenn Autokraten früh scheitern, sind sie immer lächerlich. Wenn sie spät scheitern, ist es eine Tragödie. Und das nicht nur für die Menschen in den Vereinigten Staaten. Millionen Menschen sind nur eine Krise, Kündigung oder Krankheit von der Armut entfernt, lesen wir in einem anderen Interview der Süddeutschen zur sozialen Lage in unserem Lande. Heute arbeiten auch viele Akademikerinnen und Akademiker im Niedriglohnbereich, erklärt der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge. Die soziale Marktwirtschaft ist zu einem Kosenamen für den Finanzmarktkapitalismus geworden. Was ist daran marktwirtschaftlich, wenn die DAX-Konzerne in diesem Frühjahr 52 Milliarden Euro Dividende ausschütten? So viel wie noch nie, obwohl die Ökonomie stagniert und viele kleine Unternehmen in großen Schwierigkeiten stecken. Da wollen wir aber doch mit einem sozialen Erlebnis versöhnlich enden. Der Tee verbindet die Menschen untereinander und mit der Natur, lesen wir im Berliner Tagesspiegel. Es geht um Stille und Sinnlichkeit, aber auch um Verbundenheit und Gemeinschaft, beschreibt Birgit Rieger eine wahrhaft würdige Teezeremonie mit der in Berlin lebenden Chinesin Lin Wang. Deren Tipp für uns alle? Für mich vermittelt Tee ein Gefühl von Zuhause, egal wo ich bin. Genauso ist es, liebe Kaffeetrinker.
Ja, das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit die Kultur an diesem Mittwoch, den 3. Juli, der gleich zu Ende ist. Ich bin Marietta Schwarz, wünsche Ihnen eine angenehme Nacht, vielleicht ja auch einen Sommernachtstraum. Danke fürs Zuhören.